Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Max Schmid und Brigitte Zink.
Sie sind legendär, die nächtelangen Diskussionen in den Moskauer Küchen der 80er Jahre. Es gibt sie zum Teil heute noch, wie hier zwischen Vitali und Natascha.
Действительно так.
Чего так-то?
И мир замечательный.
То есть мы сначала их не любили, потом...
Обожали. В период перестройки...
Нет, до перестройки мы их не...
Наоборот. У нас была холодная наоборот. На коллективе...
Wer jemanden aus der Moskauer Intelligenzia zu seinen Freunden zählen kann, kennt die durchzechten und durchstrittenen Nächte aus eigener Erfahrung. Das ging Max Schmid so, der 1998, kurz nach der Rubelkrise, als Korrespondent für Radio DRS in Russlands Hauptstadt kam. Und das ging mir so, als ich 1992, ein halbes Jahr nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, für ein Jahr als freie Journalistin in Moskau arbeitete und lebte. Freundschaften sind entstanden, die wir beide in den letzten 10 Jahren gepflegt haben. Besonders in letzter Zeit stand eine Frage im Zentrum. Wohin entwickelt sich Russland unter Präsident Putin? An kaum einem Politiker scheiden sich die Geister so scharf wie an Putin. Während ihn seine Kritiker für die Errichtung eines autoritären Regimes schelten, sehen ihn seine Sympathisanten als denjenigen, der die chaotische Zeit unter seinem Vorgänger Jelzin überwunden und das Land auf steilen Wachstumspfad geführt hat. Wir haben mit 4 von unseren Freundinnen und Freunden gesprochen, die alle eine unterschiedliche Einschätzung über die Ära Putin haben.
Sascha hat Politikwissenschaft studiert und arbeitete als Journalist und Sendeleiter beim Fernsehen. Die Abende mit Freunden zu Hause bei Sascha und Lena, seiner Frau, die angeregten Gespräche in der gemütlichen, geschmackvoll renovierten Küche ihrer Zweizimmerwohnung im Plattenbau gehören zu den schönsten Momenten meiner Zeit in Moskau. Nach vielen Jahren im Fernsehjournalismus, bei privaten und staatlichen Kanälen unter Jelzin und Putin ist Sascha dabei, sich beruflich neu zu orientieren. Weg vom Journalismus. Das hat nicht nur, aber auch politische Gründe. Denn unter Putin seien immer mehr demokratisch orientierte und vom Staat unabhängige Medien stillgelegt worden, sagt Sascha.
Jetzt sehen wir, dass es überhaupt kein landesweites Sprachrohr für Andersdenkende gibt. Und wir sehen, wie vom Staat kontrollierte Medien die Wähler, die Bevölkerung insgesamt in ihrem Sinne beeinflussen können. Wie sie bestimmte Ereignisse, Entwicklungen einfach verheimlichen. Und ein Durchschnittszuschauer, ich würde vor allen Dingen vom Einfluss des Fernsehens reden, und ein einfacher Zuschauer kann davon überhaupt nichts erfahren. Und ich denke, das ist schlimm.
Sascha hat die Veränderungen des politischen Klimas im Innern der Medien miterlebt. Er hat gesehen, wie einige gehen mussten, andere von selbst gingen und viele sich dem Geist der Putin-Zeit angepasst haben.
Ich kann sagen, dass die Medienmacher, also die großen Manager von diesen Medienbetrieben, die gehen ganz zynisch vor. Viele von ihnen haben unter anderen historischen oder politischen Bedingungen noch vor kurzer Zeit gearbeitet. Und persönlich haben die auch eine Zeit lang ganz andere Töne in der Politik angestimmt, solange es noch politische Mode war, demokratische, liberale Werte. Jetzt haben sie den Spieß 180 Grad umgedreht und sie weisen ihre jüngeren Kollegen, ganz unerfahrenen und oft halb unschuldigen, auf ihre Weise, dass Journalismus sei eben ein Beruf aus dem Dienstleistungsbereich. Sie haben viele Medien zum Dienstleistungsbetrieb vom Kreml verwandelt.
Wie sich jene fühlen, die in diesen Mediendienstleistungsbetrieben arbeiten, ist für Außenstehende schwer abschätzbar. Sascha aber ist kein Außenstehender und er sagt, es herrscht wieder Angst.
Aufgrund meiner Kontakte und meines Lebenskreises kann ich sagen, dass unter Leuten, die bei den Medien arbeiten, ist dieses Angstgefühl wieder da. Oder bei einigen, die keine Erfahrungen aus der Sowjetzeit haben, es ist ein neues Phänomen, aber es ist da.
Eine Gut bezahlte Arbeit finden Journalisten jedoch praktisch nur noch in jenen Medienbetrieben, die sich dem von oben gelenkten Journalismus verschrieben haben.
Nicht viele können sich leisten, an die Barrikaden zu gehen oder für Blätter oder kleine Fernsehsender zu arbeiten, wo es Ehrlichkeit gibt, aber nicht genug Geld, um eine Familie zu ernähren.
Wie verhält man sich gegenüber einem Staat, der die politische Macht und die Medienmacht zunehmend monopolisiert? Diese Frage betrifft nicht nur die Journalisten, sondern die ganze geistige Elite Russlands.
So wie ich es sehe, hat dieses Milieu sich in zwei Extremen gegangen. Die eine Richtung ist Radikalisierung und die andere Richtung ist Resignation. Man kann sehen, wie ein Teil von diesen Leuten praktisch an die Barrikaden mit Kasparow und anderen Radikalpolitikern neulich gegangen sind und wie andere, die nicht weniger aktiv waren bis vor wenigen Jahren, einfach nichts über aktuelle Lage sagen und ihre Stimme kann man nicht hören. Es gibt wahrscheinlich noch die dritte Gruppe aus dem selben Lager, die zur Anbiederung gegenüber der Macht einen Weg gemacht hat. Und das sind auch Intellektuelle.
Vielleicht hätten jene recht, die wie der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt argumentierten, man dürfe von Russland nicht zu viel Demokratie verlangen. 1000 Jahre lang habe das Riesenreich keine Demokratie gekannt, es fehle die Tradition.
Das mag schon stimmen, aber dann soll man das beim Namen nennen. Wenn Russland im heutigen Zustand den demokratischen Anforderungen nicht entspricht, dann muss man es so wahrnehmen und entsprechend behandeln. Ich denke, man darf nicht neue Ausreden für Russland suchen, warum es zickzack auf dem Wege der Demokratie sich fortbewegt.
Auch für Sascha ist klar, dass die Demokratisierung seines Landes Zeit braucht.
Man darf auch nicht vergessen, dass Demokratie ist halt Demokratie und das kann nicht ein Cocktail aus Autoritarismus und demokratischen Institutionen sein. Wenn wir sozusagen bei diesen Begriffen bleiben, das muss so wie Wodka pur, das muss ein pures Getränk sein. Klar wie Wasser oder etwas, wenn es nicht klar ist, dann ist es kein Wasser wahrscheinlich. Genauso mit der Demokratie.
In was für einem Land werden die Russen in 4 Jahren leben, dann, wenn die nächsten Parlamentswahlen anstehen? Zumindest was die Politik betrifft, will bei Sascha wenig Hoffnung aufkommen.
Ich denke, Russland wird sich in 4 Jahren noch weiter von einer demokratischen Gesellschaft entfernen, weil das Land in immer höherem Tempo auf diesem Weg jetzt weiterschreitet. Weg von der Demokratie, näher zur vorgetäuschten Demokratie. So Doppelmoral.
Viera, Sie kenne ich seit März 1992. Damals war sie Dozentin an der Journalistischen Fakultät der Moskauer Universität und arbeitete nebenbei als Reiseleiterin für Intourist. In ihrer 5-köpfigen Familie war sie die einzige mit einem Einkommen. Sie versorgte Haushalt, Mann und Kinder in Ausbildung, pflegte ihre bejahrte kranke Mutter, die mittlerweile gestorben ist. Und hatte trotzdem immer Zeit für nächtelange Diskussionen in der viel zu kleinen Küche. Heute arbeitet Vera selbstständig als Simultanübersetzerin und an Wochenenden ist sie mit deutschsprachigen Touristen im Kreml oder in ganz Russland unterwegs. In beruflicher Hinsicht sei ihr Leben tatsächlich besser geworden, sagt Vera. Trotzdem empfinde sie ein Gefühl der Stagnation, des Stillstandes, weil auch in der langen Ära Putin die wichtigsten Probleme ungelöst geblieben seien.
Bürokratie, Korruption und völlige Unverantwortlichkeit der Beamten. Denn wenn man sagt, Mich geht es nicht an. Also ich sitze da und soll ich ihre Probleme lösen? Das sind ihre Probleme. Und zur gleichen Zeit schreibt man schon auf dem Blatt Papier die Summe.
Korruption und bürokratische Hindernisse habe es unter Brezhnev schon gegeben, ebenso unter Jelzin und jetzt unter Putin. Auch wenn wir über Politik sprechen, zieht Viera den Vergleich zur Sowjetzeit, als jeder Bereich im Leben der Russinnen und Russen von Kreml und Parteifunktionären kontrolliert wurde. Dass der mächtige Präsident Putin nun als einziger Spitzenkandidat auf der Liste der Kreml-Partei einiges Russland kandidiert, wecke in ihr ungute Erinnerungen.
Das ist automatisch wie bei Brezhnev. Zur Brezhnevs Zeit war genauso. Unser lieber Leonid Iljitsch Brezhnev leitete alles, was nur noch möglich war. Anfangs waren drei, aber zwei kaltgestellt. Und da blieb die einzige Person. Und Putin kommt gerade aus der Zeit, wie sehr viele seine Nächsten. Mhm. Ist er auch Kind dieser Zeit und dieses Systems?
Viera weiß, dass nur ein Teil der Russinnen und Russen ihre Befürchtungen von einem Rückfall in sowjetische Zeiten teilen. Die Zustimmung zu Präsident Putin ist mit 70-80% ungebrochen hoch. In Städten wie Moskau oder Petersburg möge dies den Tatsachen entsprechen, sagt Viera.
In der Provinz aber, genauso wie zur kommunistischen Zeit, die Leute sind abhängig von einem Gouverneur, von einem, ich weiß nicht, Direktor. Und wenn es gesagt wird, falls du für Putin nicht abstimmst, kriegst du zum Beispiel kein Holz, keine Steinkohle, das nicht und das nicht. Und was bleibt dann übrig?
Zu denken gibt Viera der Putin-Kult, den sogar namhafte Künstler wie der Filmemacher Nikita Michalkow ungeniert zelebrieren. Jüngst hätten Moskaus Bildhauer, Schriftsteller und Filmemacher Putin einen offenen Brief geschrieben, er möge doch als Präsident bleiben, auch wenn die Verfassung eine dritte Amtszeit verbietet.
Wie die Untertanen. Also eine Bitte an den guten Zaren, komm und herrsch und bleibe. Und bleibe auf alle Fälle hier bei uns. Verlass uns nicht. Nur irgendwelche Untertansgefühle sind es, wie die Leibeigenen.
Putin werde auch bleiben, sagt Viera, und sich durch solche Publikumswünsche die Legitimation selber erteilen, Verfassung hin oder her. Niemand werde dagegen protestieren, schon gar nicht die Medien. Viera macht keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung über die Entwicklung in Russland. Und wenn sie gefragt wird, wo Russland in 4 Jahren stehen werde, äußert sie, als Großmutter von 2 schulpflichtigen Enkelkindern, ihre Sorge über den zunehmenden Nationalismus.
Wenn man kleine Kinder fragt, in welchem Land du lebst, ziemlich selten sagt man in Russland, man sagt in Moskau. Die orientieren sich noch gar nicht, sie haben diese Kenntnisse noch nicht. Aber jetzt beginnt es. Dein Nachbar am Schultisch ist kein Russe. Schau mal, das ist ein Georgier und das ist nicht gut. Und die Kinder kommen mit diesen neuen Kenntnissen nach Hause. Ja, und was ist ein Jude? Ist es gut oder schlecht? Was ist ein Georgier? Ist er gut oder gefährlich? Was ist ein Armenier? Und früher gab es das nicht. Man hatte gar nicht gefragt, welcher Nationalität dein Schulkamerad ist.
Но глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий, то и зне, мошенья.
Natascha hat zur Zeit der Perestroika in Moskau Germanistik studiert. Anfang der 90er Jahre ist sie, kaum 22 Jahre alt, ihrem Mann nach Deutschland gefolgt. Dort studierte sie Betriebswirtschaft, arbeitete als Personalverantwortliche in einer renommierten Firma und war zuständig für Kontakte mit Russland. 10 Jahre lang hatte Natascha eine Außensicht auf ihre Heimat. Vor einem Jahr nun ist sie wieder nach Moskau zurückgekehrt.
Ich habe immer gedacht, ehrlich gesagt, ich verpasse etwas und ich muss dort sein, ne? Inmitten des Geschehens so ein bisschen. Und ich könnte auch also einen Beitrag sozusagen, mein persönlicher, bringen. Wie gesagt, ich spürte immer ja den Drang. Ich könnte was machen, ja, ich könnte was machen und das muss ich auch.
Nun ist sie wieder in Moskau, voller Tatendrang, weil sie findet, Russland entwickle sich rasant und sei auf dem richtigen Weg. Das war nicht immer so. Wie vielen Russinnen und Russen hat sich das Chaos der 90er Jahre unter dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin und dessen Oligarchenherrschaft in ihrem Kopf eingeprägt?
Man darf nicht vergessen, dass die Sowjetunion zugrunde gegangen ist in der Zeit. Und das war einfach ein Schock für viele, weil das war so eine Macht. Und plötzlich gibt's die nicht mehr. Da hatten wir wirklich nichts in Lebensmittelgeschäften, gar nichts.
Für viele russische Menschen sei mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft und überhaupt des ganzen Gesellschaftssystems ein persönliches Drama verbunden gewesen.
Sehr viele Menschen haben den Boden unter den Füßen verloren. Die Berufe, die früher sehr, sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Lehrer oder Arzt oder Erzieherin, sie waren nicht mehr gefragt. Die Menschen, die 30 oder 40 waren zu der Zeit, sie waren verzweifelt. Und das, was sie früher investiert haben, quasi an Studium, an Arbeit, das hat keinerlei Bedeutung mehr gehabt.
Der Schock, das Drama, Russland kurz vor dem Ruin, dies sei für viele Russen eine Demütigung gewesen, die noch lange nachwirke. Erst Präsident Putin habe die russische Gesellschaft aus dieser Erstarrung herausführen können, sagt Natascha.
Ich würde das so beschreiben, er stand einfach vor den Ruinen, ja, und er hat eine sehr, sehr schwere Aufgabe bekommen. Das Land, dieses wunderschöne, dieses mächtige damals Land, welches fast zugrunde gegangen ist, wieder aufzubauen. Er hat es geschafft oder er hat es versucht und es ist ihm gelungen, finde ich. Nicht alles, auf alle Fälle, das nicht, aber sehr vieles. Und wir sehen jetzt, dass es den russischen Menschen doch besser geht als vor 10 Jahren.
Sie erwähnt die stabile Wirtschaft, die mafiösen Bandenkriege, die von der Straße verschwunden sind. Und ganz generell sei das Leben ruhiger, angenehmer geworden. Vor allem aber...
Wir haben jetzt einfach wieder den Glauben. Was für die Russen sehr, sehr wichtig ist, den Glauben, dass es uns, diesem Land, welches wir wirklich von Herzen lieben, also wir lieben unser Land, wir glauben, dass es wieder irgendwann blühen wird. Und er hat uns diesen Glauben gegeben. Und vor seiner Zeit, wie gesagt, der Boden, die Welt war zerstört so ein bisschen für uns, ne? Und man wusste nicht, wohin und weshalb und überhaupt. Ne? Das war hoffnungslos damals und jetzt haben wir die Hoffnung.
Aber war Russland vor 10 Jahren nicht weniger autoritär und demokratischer als jetzt? Natascha zögert. Die russische Demokratie funktioniere halt etwas anders als die westliche.
Das ist dieser dritte Weg sozusagen, Russlands eigene Weg, weil es gibt Kapitalismus, es gab Sozialismus und es gibt wahrscheinlich noch etwas, was eben hier geschieht und was uns auch nach vorne bringt.
Ein auf Russland zugeschnittener Weg, was heißt das konkret?
Man darf auf einer Seite nicht alles verbieten, aber auch nicht alles erlauben. Ne? Also es muss einen mittleren Weg geben. Und es ist sehr schwer, den zu finden in Russland.
Ja, für europäische Ohren möge es seltsam klingen, wenn der Begriff Demokratie mit strenger Kontrolle, Verboten und Regeln verbunden werde, wie in Russland eben. Doch die Angst vor neuem Chaos ist bei ihr wie bei vielen Russen sehr groß. Auch Politologen betonten, wie wichtig es sei, dass Putin an der Macht bleibe. Ansonsten würde unter Oligarchen sofort ein neuer Verteilungskrieg um Macht und Kapital ausbrechen. Natascha ist aus Respekt vor Präsident Putins Arbeit und weil sie sich engagieren will, der Kreml-Partei Jedina Jarasija beigetreten. Und so muss sie nicht lange überlegen, wenn sie gefragt wird, wie sie sich Russland in 4 Jahren vorstelle.
Ich hätte gern, dass Herr Putin bleibt. Aber das geht natürlich nicht. Er darf sein Wort nicht brechen und ich glaube nicht, dass er das tut. Wenn er gesagt hat, dass er nicht bleibt, dass er die Verfassung nicht verletzen darf, dann macht er das auch. Er geht, meine ich, was sehr schade ist. Ich find's schade.
Wichtig sei jetzt nur, dass der Nachfolger den Kurs Putins weiterverfolge. Denn bei aller Bewunderung für die Arbeit des Präsidenten sieht auch Natascha die Versäumnisse Putins, zum Beispiel bei der Korruptionsbekämpfung.
Es gibt Korruption bei uns. Es gibt Korruption und wir sprechen auch offen drüber. Und wir kämpfen dagegen. Ja, wir kämpfen gegen den Terrorismus, wir kämpfen gegen die Korruption. Es gibt noch so viele Aufgaben, die gelöst werden müssen. Das dauert einfach. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es besser wird und dass Putin sehr viel auch diesbezüglich gemacht hat.
Мало спалось, мне малым мало спалось. Ой, я да во сне привиделась.
Der 22-jährige Danilo ist der Sohn meiner Russischlehrerin. Er hat an der Moskauer Staatsuniversität Mathematik und Physik studiert und nach seinem Studienabschluss in diesem Jahr hat er eine gut bezahlte Stelle bei der IT-Abteilung eines internationalen Finanzinstituts gefunden. Im letzten Mai sind wir uns bei einem oppositionellen Protestmarsch in Moskau begegnet, der von der Polizei brutal gestoppt wurde. Ich war als Journalist dort, für Danilo war es die erste Demonstration in seinem Leben. Kaum losmarschiert, hat man ihn zusammen mit hunderten anderer friedlicher Demonstranten festgenommen. Später wurde er von einer Friedensrichterin zu einer Buße verurteilt.
Da bin ich auch mitgegangen, weil ich gegen die Regierung und gegen die letzten Entwicklungen in Russland bin. Ich hatte gedacht, das ist meine Bürgerpflicht, weil wenn keiner seine Meinung sagt, dann rechnet die Regierung mit dieser Meinung auch nicht.
Trotz des gewaltsamen Eingreifens der OMON-Sonderpolizei erinnert sich Danilo nicht ungern an diesen Tag.
Ich bin verhaftet worden und bin 8 Stunden in der Polizei verbracht. Aber das war eine angenehme Zeit. Ich habe viele gute Leute kennengelernt.
Unter anderem sprach Danilo auf der Polizeistation lange mit einer 68-jährigen pensionierten Ingenieurin. Sie erzählte ihm, dass sie sich zur Sowjetzeit als Dissidentin gefühlt, aber nicht den Mut zum offenen Protest gehabt habe. In der Perestroika-Zeit habe sie dann für die Freilassung von Nobelpreisträger Sacharow zum ersten Mal in ihrem Leben demonstriert. Und jetzt, warum geht sie nun mit dem anderen Russland von Ex-Schachweltmeister Garry Kasparow auf die Straße?
Weil sie hat gesagt, dass die Leute haben in der Jelzin-Zeit Anfang 90er Jahren protestiert, damit in Russland wieder Demokratie wird, damit keine Sowjetunion mehr entsteht und damit Leute endlich frei sind. Und jetzt, sie hat verstanden, dass es rückwärts geht, dass wieder eine Sowjetunion oder eine ähnliche Staat entsteht. Und das gefällt ihr nicht. Sie hat gesagt, wozu haben diese Leute protestiert Anfang 90er Jahre, damit der Putin wieder zur Macht kommt.
Putin. Unter manchen von Danilos Freunden ist er populär. Diejenigen, die den Präsidenten und sein autoritäres Regime kritisch beurteilen, seien eine Minderheit, sagt Danilo.
Die meisten unterstützen Putin und der Kurs gegen Westen, gegen Politik von Amerika und für ein starkes Russland, sie sagen.
Was schätzen Sie denn an Putin so?
Die meisten denken, obwohl sie auch nicht für Politik interessieren, sie denken, dass in der Zeit des Putins die Leute haben angefangen, gut zu leben und man bekommt höhere Lohn und man sieht, wie besser ist mit Putin.
Danilo beklagt, dass die Politik in Russland ohne das Volk gemacht werde, dass die Demokratie, in jüngster Zeit nun auch das Wahlrecht, immer mehr eingeschränkt werde. Einem Teil seiner Freunde und Bekannten sei das egal. Sie betrachteten das westliche Demokratiemodell für Russland ohnehin als ungeeignet.
Die sagen, dass Demokratie ist kein gutes Regime für Russland. Also man braucht eine starke Macht und Putin macht ein starkes Russland damit.
Es gäbe aber auch viele, die im Prinzip zwar für die Demokratie seien, aber nicht wahrhaben wollten, dass es um diese in Russland schlecht bestellt sei.
Sie denken noch, dass in Russland noch Demokratie gibt. Und wenn ich erzähle, wie ich verhaftet wurde und warum ich verhaftet wurde, dann werden sie traurig und sagen, wir dachten das überhaupt nicht, dass sowas in diesen Tagen passiert in Russland.
Danilo hat es anfangs bereits erwähnt, in Putins Russland nehmen auch unter der jungen Generation die antiwestlichen Gefühle zu.
Viele Menschen in Moskau glauben, dass Westen will aus Russland eine Kolonie machen und Ressourcen von Russland nach Westen nehmen und den russischen Leuten nichts geben davon.
Tatsächlich taucht im öffentlichen Diskurs immer wieder die Befürchtung auf, der Westen, im Besonderen die USA, hätten es auf die immensen Rohstoffvorräte Russlands abgesehen. Angeprangert wird auch, dass sich der Westen in die inneren Angelegenheiten Russlands einmische.
Ja, das haben Sie im Fernsehen gehört, das sagt immer Putin. Das hat er in vielen Reden gesagt, zum Beispiel, wie ich gehört habe, in München hat er etwas Ähnliches gegen Westen gesagt. Und das ist eine Stimmung, die in Kreml ist. Und die wollen sie verbreiten.
Und wie sieht Danilo die Zukunft?
Ich sehe optimistisch in die Zukunft. Ich denke, vielleicht in ein paar Jahren wird es wieder gut sein, kehrt die Demokratie wieder zurück. Es wird keine Sowjetunion mehr geben, ja.
Einer der Gründe, auf denen sein Optimismus fußt, sind die zukunftsorientierten Pläne seines internationalen Arbeitgebers.
Ich arbeite jetzt für ein halb ausländisches Unternehmen, die verbreitet ihre Tätigkeit in Russland und hat keine Angst, weiter in Russland zu arbeiten und weiter Geld in Russland zu investieren.
Куда ты тройка мчишься, куда ты держишь путь, ямщик опять нажрался в водке или просто лег вздремнуть, колеса сдадены в музей, музей весь вынесли вон. В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, все висит на волоске, я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Субтитры сделал DimaTorzok.